Alleluja, Mozart lebt.
Kleidung, die die Familie Mozart hier getragen hat, in Salzburg hat keiner sowas gehabt. Also das waren alles Haute-Couture-Stücke aus Paris, London, die sie dort erworben haben, mitgebracht haben, auch über Beziehungen immer wieder die Stoffe danach bekommen haben und das halt irgendwie schneidern haben lassen, aber in Salzburg ist keiner so herumgegangen. Er war populär, er war so exaltiert, because er hatte Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol und alles rief, da kann man rock mit Amadeus.
Mozart, Amadeus, Wolfgang. Wie sagte Rolando Villason, der künstlerische Leiter des Mozarteums Salzburg, so richtig? Mozart lebt. Das klingt wie bei Elvis, nur dass da keiner Halleluja sagen würde. Und die Zeit rennt, selbst im Jahr 2026. Mozarts 270. Geburtstag und gerade ist die 70. Mozart-Woche in Salzburg zu Ende gegangen. Auch der Geburtstag war in der letzten Woche. Geboren am 27. Januar 1756. Ein sogenannter runder Geburtstag. Immer Grund genug für ein Mozart-Jahr. Und das hat ja nun gerade erst begonnen. Also, lasst ihn uns feiern. Deutsches Reiseradios Podcast 306 mit Rüdiger Edelmann unterwegs auf Mozarts Spuren in Salzburg. Wir besuchen viel Bekanntes und manch Unbekanntes. Wolfgang Amadeus Mozart. Na, beginnen wir mal mit der Identität, der Namensgebung. Denn die ist tückisch, sagt Linus Klumpner, der Direktor der Mozart-Museen innerhalb des weltberühmten Mozarteums von Salzburg.
Der Geburtstaufname ist Wolfgangus Theophilus Chrysostomus Mozart. Wolfgang Johannes Gottlieb Mozart. Aus dem Gottlieb wurde dann Amadeo, weil das ist quasi das Gleiche. Und er hat nur unterzeichnet mit entweder Amadeo oder Amadee. Und am meisten hat er dann quasi gegen Ende das Amadee verwendet. Also man könnte sagen Wolfgang Amadeo Mozart, was blöd klingt, oder Wolfgang Amadee Mozart. Amadeus hat er selber nie verwendet. Amadeus ist die rein latinisierte Version, die nur der Film verwendet hat. Und wir bleiben jetzt rigoros bei Amadee. Aber wir können es im Ausland, auch wenn wir jetzt eine Ausstellung machen, im Ausland sagen wir auch Amadeus, weil die verstehen das dann nicht.
Damals, anno 1760/61, hätte sich niemand träumen lassen, dass da ein Kind heranwächst, das zu einem der ersten Popstars der klassischen Musik wird und das Zeug zur Legende mitbringt. Unvorstellbar wäre der kleine Wolferl nicht zum Kinder- und Jugendstar in Europa geworden, gäbe es heute keine Nachtmusik, keine Zauberflöte, keine großen Konzerte, kein Mozarteum. Das ist die Institution, die dafür sorgt, dass Halleluja Mozart lebt. Startenor Rolando Villason ist der künstlerische Leiter der Stiftung. Linus kümmert sich um die Museen, Erinnerungsstätten und Ausstellungsstücke. Ich hatte das Vergnügen, dank Linus das Mozarteum kennenzulernen als Gebäude, als Kulturinstitution und auch als Organisation.
Herzlich willkommen bei der Internationalen Stiftung Mozarteum Salzburg. Ich bin Direktor der beiden Mozart-Museen, Mozarts Geburtshaus und Mozart-Wohnhaus, den beiden Mozart-Gedenkstätten und Herr über die Sammlungen. Wir sind jetzt hier im Konzertgebäude. Die Stiftung Mozarteum erstreckt sich hier über einen relativ großen Straßenzug. Das Gebäude des Marionettentheaters gehört auch uns. Die Stiftung ist das Gebäude, wo das Präsidium untergebracht ist und die Verwaltung, als auch die ehemalige Musikschule. Das ist das Konzertgebäude und dann haben wir nebenan noch die Villa Vicina. Das ist ein Gebäude, wo wir einen kleineren Konzertsaal noch haben für vor allem zeitgenössische Formate und junge Künstlerinnen und Künstler.
Eigentlich nicht wegzudenken aus Salzburg und heutiger Sicht. Dabei ging es bei der Gründung erst einmal darum, das Kulturgut Mozart vor dem Sterben zu retten und neu zu beleben.
All dieser Reichtum und diese Glorie, die hier war, ungefähr 1800 begonnen hat zu verblassen. Das Fürsterzbistum ist zerfallen und in den 1840er Jahren hat man den Entschluss gefasst, das muss sich wieder ändern und haben gegründet den Dom- und Musikverein Mozarteum,
haben sich bewusst auf das große Genie der Stadt zurückbesonnen, Wolfgang Amadeus Mozart, haben begonnen, Musikfeste zu organisieren, haben das Mozart-Denkmal 1842 errichtet. Und das alles hat dazu geführt, dass die Familie Mozart so glücklich und so angetan war von alledem, dass sie alles, was noch da war, an diese Stiftung, damals noch der Musikverein Mozarteum, gegeben. Diese Musikfeste sind immer erfolgreicher geworden, größer geworden, es hat immer mehr Zuspruch gefunden und 1881 hat man sich dann in internationale Stiftung Mozarteum umbenannt, um quasi auch den Anspruch in die Welt zu stellen, nicht hier in Salzburg nur agieren zu wollen, sondern das Erbe und Andenken an Wolfgang Amadeus Mozart in die Welt hinauszutragen. Man hat Mozart-Gemeinden gegründet auf der ganzen Welt, über 250 waren das am Schluss, die waren von Südamerika, Vereinigte Staaten, bis nach Asien, überall auf der Welt verteilt, haben Konzerte veranstaltet, Geld gesammelt, um das hierher zu transportieren, weil was nämlich hier noch gefehlt hat, war ein Zuhause. Kurz vor dem Beginn des Ersten Weltkrieges konnte tatsächlich dann 1914 hier das Stiftungsgebäude eröffnet werden. Das war vor allem dann einer großen Opernsängerin zu verdanken, Lili Lehmann. Weiß ich nicht, ob der Name Ihnen was sagt, aber zur damaligen Zeit wirklich eine Größe der Operngeschichte, hat sowohl in Bayreuth als auch an der Metropolitan Opera in New York gesungen. Die war so vermögend, dass sie dann auch hier alles reingesteckt hat und schlussendlich konnte dann dieses Gebäude eröffnet werden. Einerseits, um wirklich eine Heimstätte zu haben, wo man Mozart perfekt aufführen konnte hier in diesem großen Saal und andererseits eben auch ihre Bestrebung, Platz zu geben, hier eine erste Gesangsschule zu etablieren.
Und so nahm die große Tradition ihren Lauf. Mancher Fan der Salzburger Festspiele wird vermutlich nicht glauben, dass genau diese Festspiele zeitlich erst nach dem Mozarteum kamen.
Und erst dann kamen die Salzburger Festspiele. Also die haben auf dem Nährboden, den die Stiftung bereitet haben, aufgebaut. Und was sehr interessant ist, dass die Festspiele in der ursprünglichen Form, wie sie Hoffmannsthal und Max Reinhardt gegründet haben, ja nicht als Opernfestival gedacht waren, sondern die sollten eben dem Theater und dem Schauspielraum bieten, weil das in der Stadt noch nicht vorhanden war.
Jetzt wissen wir schon eine ganze Menge über die Institution der Stiftung Mozarteum, die unterschiedlichen Ansprüche und Angebote für Lernende, für Musikwissenschaftler, aber genauso auch für alle interessierten Laienbesucher. Ich sage jetzt einfach mal die Mozart-Fans. Insbesondere denen hat man die jährliche Mozartwoche rund um seinen Geburtstag zum Geschenk gemacht. Mit so großem Erfolg, dass sie in diesem Jahr zum 70. Mal stattfand. Wie immer mit großem Zuspruch.
Das ist tatsächlich ein Charakteristikum der Mozartwoche, dass wir ein sehr, sehr interessiertes Kernpublikum haben, die tatsächlich auch zu einem großen Teil fast die ganze Woche hier sind. Also das ist nicht wie bei den Festspielen, wo viele am Wochenende kommen oder kurz, sondern das sind wirklich eingefleischte Mozartianer, die sich die ganze Woche dann hier einnisten. Und es bekommt auch in der Stadt so eine eigene Atmosphäre. Man sieht immer wieder die Leute und im Kaffeehaus hört man um sich rundherum die Leute diskutieren über die Vorstellungen am Abend und hat einen ganz eigenen Flair, fast schon ein bisschen Bayreuth-like, würde ich sagen.
Vielleicht nicht ganz so besessen, würde ich wiederum dranhängen. Allerdings tut das der jährlichen Begeisterung keinen Abbruch. In diesem Jahr war sicher Rolando Villazons Neuinszenierung der Zauberflöte ein Riesenthema. Im Kaffeehaus und auch sonst. Man hatte mit Spannung gewartet, was da auf die Bühne kommt. Dass Rolando zu begeistern versteht, steht zweifelsfrei fest. So sagte er in einem Fernsehinterview mit ORF 2 kurz vor den Festspielen noch zu Mozarts Paradeoper.
Keine andere Oper zeigt uns den Weg von Dunkelheit bis zum Licht wie die Zauberflöte und noch dazu eine Oper, die kombiniert Komödie, Tragödie, alles zusammen. Nur Mozart könnte das schreiben. Ich freue mich, dass das wir zu unserem Publikum als Geschenk können geben in der Mozartwoche 2026.
Seine szenische Umsetzung ins Sterbezimmer des Komponisten, die von den Figuren der Zauberflöte begleitet wird, sorgte sicher auch für Diskussionen. Fiebertraum rund um die Zauberflöte und es hätte niemand anderen als Villazon gebraucht, um das Schlussbild mit einem purzelbaumschlagenden toten Mozart in den Bühnenhimmel zu schreiben. Parodie, Kitsch oder einzigartige Leidenschaft? Die Antwort gab Rolando Villazon schon vorab im Fernsehinterview.
Es ist der beliebteste Komponist aller Zeiten. Ich glaube, er hatte so eine Beziehung mit Leben, das keine andere Komponistin hatte früher und hat noch heute. Er könnte alle die Gefühle, die wir haben als Menschen in Musik übersetzen, wie keine andere, wenn es über Traurigkeit geht, wenn es über Dunkelheit geht, aber natürlich dann, wenn es Fröhlichkeit geht, wenn es Freude und am Ende Mozart bringt uns immer ins Licht und das ist das Schönste von Wolfgang Amadeus. Ich liebe dich, Mozart.
Ich bin sicher, dem Clown, den Wolfgang Amadee in seinem Leben allzu oft gefrühstückt hatte, hätte auch diese Interpretation gefallen. Wer aber war er? Was machte ihn aus? An dieser Frage haben sich schon Tausende von Musikwissenschaftlern und Biografen abgearbeitet. Lassen wir Linus Klumpner erzählen, wie er seinen Maestro sieht.
Begonnen hat alles im Geburtshaus, in sehr heimlicher, intimer Atmosphäre, dann das Talent Mozarts entdeckt, ungefähr als er 4-5 Jahre alt war. Ist dann auf diese große erste Westeuropa-Reise gegangen, gefolgt von einer großen Italien-Reise. Also das Talent Wolfgangs hat sich in ganz Europa verbreitet. Und dann kam er wieder zurück mit zwei Teenagern und saß drüben in der Getreidegasse. Und das war dahingehend unpraktisch aus zwei Aspekten. Einerseits haben sich dort alle ein Schlafzimmer geteilt, was mit zwei Pubertierenden und zwei Erwachsenen auch damals nicht angenehm war. Ferner muss man bedenken, dass die Mozarts auf ihren Reisen ja wirklich in den größten Palästen, Adelshäusern, untergebracht waren und dann saßen sie wieder hier in Salzburg in ihrer mittelalterlichen Wohnung. Wenig charmant. Und darum hat der Vater dann sehr viel Engagement an den Tag gelegt und tatsächlich ist man dann 1773 hier eingezogen.
Hier bedeutet das Wohnhaus der Mozarts in späteren Jahren. Es steht unweit des Mozarteums am Marktplatz 8, direkt gegenüber zu einem der Eingänge in den Mirabellgarten. Wir waren rund ums Salzburger Mittagsläuten dort.
Alles, was rechts vom Eingangsportal ist, ist nämlich ein Neubau. Weil hier flog eine Bombe hinein, kurz vor dem Ende des Krieges im Oktober 1944. Dank großzügiger Zuwendungen noch hier wieder ist das aufgebaut worden. Und hier können wir wirklich auch Wechselausstellungen machen, was wir auch tun. Kernstück des Hauses, wo wir hingehen, ist aber der Tanzmeistersaal. Der Originalaufführungsort der Familie Mozart, wo sie auch wirklich dann Kammermusik-Salonabende gegeben haben. Zwei Stockwerke unter uns ist der größte Schatz, den wir heute leider nicht sehen können, ist die Autografensammlung. Wir haben die weltweit größte Mozart-Autografensammlung. Insgesamt 1100 Autografe, davon 800 Briefe und 200 Musikautografe der Familie Mozart, vor allem von Wolfgang Amadee. Und dann noch 100 von den Söhnen, also vor allem von Franz Xaver Mozart, der ja auch Komponist war. Überhaupt das Schöne ist, warum funktioniert das? Mozart oder generell Musikergedenkstätten haben das Problem, dass sie oft entweder das Originalgebäude oder die Sammlungen haben, aber selten beides in dieser Reichhaltigkeit im Ensemble und wir haben das. Also wir haben die beiden Originalschauplätze, Geburtshaus, wo die Familie bis 1773 gewohnt hat, hier hat Mozart bis 1782 dann gewohnt. In Wien hat er ja 13 verschiedene Wohnungen gehabt, davon ist eine noch ein Museum, die haben aber keine Sammlung. Und quasi eintauchen zu können an den Originalschauplatz und geben von diesen ganzen Schätzen ist auch das, worum dann, abgesehen davon, dass es natürlich Mozart ist, wir auch diese großen Scharen an Besuchern aus der ganzen Welt haben.
Vor den Tanzmeistersaal hat Linus aber noch den Gang in den Hinterhof des Hauses gesetzt. Dort steht ein unscheinbarer Pavillon mit einer großen Bedeutung für die Opernwelt.
Stand ursprünglich im Freihaus auf der Wieden, das war ein Gebäudekomplex ziemlich genau gegenüber des heutigen Theater an der Wien. Und in diesem Theater wurde uraufgeführt die Zauberflöte am 30. September 1791. Die Geschichte ist so, wir wissen, dass dieses Häuschen im Hinterhof des Theaters stand. Da gibt es auch Fotografien noch davon. Und der Direktor des Theaters, der zeitgleich Librettist als auch Papageno-Darsteller der Zauberflöte war, Emanuel Schikaneder, war hochnervös, weil Wolfgang Amadee noch nicht fertig war mit der Zauberflöte 3 Wochen vor der Premiere. Und daraufhin hat er ihn dann hier eingesperrt, also nicht zugesperrt, sondern gesagt, du bleibst jetzt hier. Es war sozusagen auch noch lau, Spätsommer. Und er hat dann quasi hier die letzten 2 Wochen vor der Premiere gehaust und genächtigt, um die Zauberflöte unter den wachsamen Augen Schikaneders konzentriert fertigzustellen. Also in diesem Häuschen wurde die Zauberflöte zu großen Teilen geschrieben. Ehrlicherweise sind wir davon ausgegangen, dass von dem Originalhaus nicht mehr viel übrig ist, weil das so oft hier in Salzburg auch verschleppt worden ist. Wir haben es aufwendig restauriert, es ist seit 2 Jahren jetzt hier und tatsächlich hat es uns große Freude bereitet, weil bei den naturwissenschaftlichen Befundungen, bei den dendrochronologischen Untersuchungen herauskam, dass alle Hölzer aus dem Jahr 1692 sind. Also es ist tatsächlich das originale Häuschen. Zauberflöte ist seit der Premiere ununterbrochen jedes Jahr kontinuierlich aufgeführt worden. Es gibt keine Zäsur, überhaupt nicht. 1793 gab es schon die 200. Vorstellung und bis heute ist, wenn man sich weltweit die Rankings anschaut, welche Oper am meisten gespielt wird, ist es die Zauberflöte, gefolgt von Hänsel und Gretel von Humperdinck. Aber die Zauberflöte ist die weltweit meistgespielte Oper.
Wieder was gelernt, jetzt aber rein ins Wohnhaus der Mozarts. Erster Eindruck ziemlich groß, prächtig und damals bestimmt recht teuer.
Wir wissen bis heute nicht, wie Leopold sich das leisten konnte. Entweder es gab irgendwelche Abmachungen mit den Eigentümern, vielleicht war es auch eine gewisse Verehrung der Familie, das hier zu ermöglichen, aber rein standestechnisch hätte er das nicht finanzieren können. Die Familie Mozart war auch nicht reich, weil alle Gelder, die sie auf den Reisen bekommen haben, haben sie sofort reinvestiert. War ja sehr kostspielig zu reisen. Also das war ja ein ausgeklügeltes System. Vor allem 3 Jahre zu reisen ist relativ teuer gewesen für eine bürgerliche Familie damals. Auf jeden Fall war man dann hier. Und dieser Saal wurde tatsächlich genutzt, um im Englischen so schön sagt, to entertain. Also das war nicht nur ein Konzertsaal, sondern das war wirklich dann ein gesellschaftlicher Mittelpunkt Salzburgs. Das Schöne ist, dass der Konzertsaal, der ja noch im Original erhalten ist, weil die Bombe ist dann erst da drüben reingeflogen, in den Teil auch die Uraufführungsstätte vieler Mozart-Kompositionen ist. Also Sie können davon ausgehen, dass viele der Stücke, die damals entstanden sind in der Zeit zwischen 1773 und 81, sofern nicht Mozart nicht im Ausland war, hier tatsächlich auch sehr eng damit den Aufführungen verknüpft sind. Am Hof wurde eine solche Musik nicht gefragt. Also der Hof hat vor allem Oratorien, Messen, diese Dinge gewollt. Wenig Opern, hier und da eine Serenade oder ein Konzert, die sind aber dann eher von den Bürgern beauftragt worden.
Es war ein repräsentativer Auftritt, den man in dieser Zeit in Salzburg bot. Viel Prominenz ging aus und ein, der Saal war voller Gesellschaften und musikalischer Präsentationen. Gleichzeitig läutete die Zeit dort auch das Ende des Familienidylls ein.
Die Mutter war schon verstorben damals, die ist eben tragisch auf der Paris-Reise unerwartet verstorben, wo sie mit Wolfgang alleine unterwegs war. Wolfgang selber ging dann ein Jahr später nach Wien. Maria Anna wurde nach St. Gilgen verheiratet und der Vater blieb alleine hier. Also das ist sozusagen der Höhepunkt des glücklichen Familienzusammenlebens und danach sind alle dann ihrer Wege gegangen.
In erfolgreiche, wenngleich nicht immer bessere Zeiten. Die Legendengeschichte vom Armengrab für Mozart sei aber Unsinn, betont Linus Klumpner.
Man merkte auch immer, die Einkommenssituation der Familie Mozart in Wien war sehr ambivalent. Mal gar nichts bis relativ viel. Es ist auch ein Blödsinn, wenn man sagt, er war verschuldet oder es stimmt so nicht. Also er hat halt immer, entweder hat gearbeitet, dann kam kein Geld oder er hat musiziert und gespielt. Beides ging nicht.
Das war und ist Wolfgang Amade Mozart, gleich ob Oper oder Konzertantes.
Halleluja, Mozart lebt! Thank you.
Und so wird es auch im Jahr des 270. Geburtstags bleiben, insbesondere in Salzburg. Das Mozarteum hat viel geplant. Wer also große Musik hören will, ist in diesem Jahr in der Stadt an der Salzach gut aufgehoben. Einen Überblick findet man im Jahresprogramm. Viele der Konzerte werden im großen Saal des Mozarteums stattfinden. Alleine dort ein Konzert zu erleben, dürfte zum Highlight werden, denn man ist schon sehr, sehr stolz auf den Saal mit einem besonderen Klang, sagt Linus Klumpner genau an dieser Stelle.
Bis heute ist das Gebäude hier rege genutzt, einerseits über die Mozartwoche als auch über unsere Saison. Und tatsächlich ist der große Saal aus einer akustischen Perspektive einer der besten Konzertsäle der Welt. Also das sagen nicht wir, sondern das sagen die Wiener Philharmoniker, Solisten wie Andras Schiff oder auch das Hagenquartett, das Ensemble, die immer wieder regelmäßig auftreten, schätzen das sehr, weil vor allem für Kammermusik es kaum einen besseren Saal gibt weltweit. Über die Jahre sehr viele falsche Restaurierungen erfahren, vor allem eine letzte große in den 1980er Jahren, wo man befunden hatte, dass alles im schönen Schönbrunner Stil gestaltet werden muss. Das heißt, man hat einfach alles gelb angemalt und alles vergoldet. Also es hat sehr maria-theresianisch ausgesehen. Im Rahmen des Neubaus des großen Foyers draußen ist jetzt dann auch noch vor eineinhalb Jahren die große Kernsanierung des Saals abgeschlossen worden. Das ist alles fast noch nigelnagelneu. Wir haben die komplette Bestuhlung neu gemacht. Wir haben mit dem Bundesdenkmalamt aufwendigst mit alten historischen Aufnahmen jedes Detail wieder rekonstruiert und haben jetzt das Originalerscheinungsbild von 1914 wieder, das sehr, sehr differenziert ist. Vor allem, wenn man oben bei der Decke schaut, diese ganzen Gestaltungen mit diesen unterschiedlichen Farbschemata, das hat eine ganz andere Wirkung. Also das war nett, aber hat nicht diese wunderbare Strahlkraft gehabt, die auch an den Jugendstil natürlich angepasst ist. Zur Orgel, das ist tatsächlich die größte profane Orgel in Westösterreich. Größer ist nur die im Musikverein in Wien und im Konzerthaus.
Und da die Viassonsche Zauberflöte vermutlich erst einmal nicht mehr auf die Bühne kommt, sollte man beim Salzburg-Besuch vielleicht auf das Marionettentheater ausweichen. Denn dort hat zum Beispiel die Zauberflöte einen Stammplatz im Repertoire.
In den 50er Jahren entstand die Zauberflöte und Anfang der 2000er Jahre auf wirklich massives Betreiben und langem Atem meiner Vorgängerin, der Barbara Heuberger, entstand The Sound of Music. Mittlerweile sind Sound of Music und die Zauberflöte die beiden Hauptpfeiler unseres Repertoires. Sind in der Gewichtung schon ein bisschen unterschiedlich. Sound of Music ist Programm hauptsächlich in den Sommermonaten. Zauberflöte begleitet uns das ganze Jahr über. Im Winter wird zusätzlich sehr, sehr stark gezeigt und frequentiert der Nussknacker und die Fledermaus. Und seit ungefähr 5 Jahren haben wir wieder verstärkte Kooperationen auch mit anderen Kulturveranstaltern. Sprich mit der Mozartwoche, mit der Stiftung Mozarteum realisieren wir seitdem jedes Jahr zur Mozartwoche eine neue Produktion. Die Gärtnerin aus Liebe von Mozart. Letztes Jahr eine neue Produktion erstellt, Mozart und Salieri. Vor 3 Jahren eine neue Produktion, heißt Der alte Baum, die wieder zur Aufführung kommt. Also das sind lauter Produktionen, wo 3 Institutionen beteiligt sind, Uni Mozarteum, Stiftung Mozarteum und Marionettentheater. Und das wird vom Publikum und von den Salzburgern sehr geschätzt und sehr willkommen geheißen. So entwickelt sich das Marionettentheater wieder zu einem relativ guten Player in der Salzburger Kulturszene.
Sagt zu Recht und voller Stolz Susanne Tiefenbacher, die Geschäftsführerin des Marionettentheaters, das sich in der unmittelbaren Nachbarschaft zum Mozarteum in der Schwarzstraße befindet und auf eine lange Tradition zurückschauen kann.
Das Salzburger Marionettentheater ist eine der ältesten Kulturinstitutionen in Salzburg, die tatsächlich über 3 Generationen als Familienbetrieb geführt wurde. Man sieht da den Anton Eicher als Gründer 1913. Der hat das Theater mit folgender Idee oder Vision begründet: Figuren selber herzustellen, die so menschenähnlich sind wie möglich. Also die sich auch wie Menschen bewegen und die wie Menschen gekleidet sind. Und zu diesem Zweck hat er ein ganz spezielles Führungskreuz entwickelt, das sehr klein ist und das mit den Figuren sehr feine, zarte Bewegungen ermöglicht. Zweiter Ansatz von der programmatischen Ausrichtung her ist das Marionettentheater Salzburg nicht von Anfang an ein Theater für Kinder gewesen, sondern für Erwachsene mit dem Repertoire der Oper. Es war immer Ziel, hauptsächlich die Mozart-Opern zur Aufführung zu bringen für ein Publikum, das sich die große Oper nicht leisten konnte. Natürlich kamen im Zuge der Jahrzehnte Kinder- und Jugendprogramme dazu, Märchen und auch Kurzformen von Opern, aber das Hauptpublikum waren die Erwachsenen und sind es für uns auch, sage ich mal, nach wie vor.
Neben der Freude, wahlweise an Marionetten, Opern oder auch Mozart, bewegt man sich zusätzlich an einer Welterbestätte, denn
diese Spielart, mit der wir arbeiten, mit diesem kleinen Salzburger Kreuz, das wurde 2016 als immaterielles UNESCO-Kulturerbe ausgezeichnet. Wir geben dieses Wissen und die Praxis des Spielens hier nur mündlich weiter. Es gibt keine Skripten, es gibt keine andere Ausbildungsstätte. Das, was man hier lernt, kann man aber auch nur hier praktizieren und sollte im Idealfall seinen Lebensmittelpunkt in Salzburg haben.
Zuschauen kann man aber ohne Einschränkung. Spaß an der Aufführung wird man im frisch renovierten Theater ohnehin haben. Kleiner Zauberflöten-Tipp noch zum Schluss. Am 25. April hat die kleine Zauberflöte Premiere im Salzburger Landestheater. Ein wenig Jugendtheater für alle, die mit Kindern unterwegs sind, und ein wenig für alle, die Mozarts berühmteste Oper ein wenig entspannter und kürzer genießen möchten. Ansonsten sollte man die Stadt auf jeden Fall inhalieren, sei es ausschließlich Mozartluft oder das weitere großartige Angebot. Kulinarischer Mozart drängt sich natürlich auch auf. Nur in Salzburg gibt es die Original-Mozart-Kugeln und das ausschließlich in den Geschäften der Konditorei und Konfiserie Fürst. Der Preis ist stattlich, der Genuss aber auch. Apropos Genuss, für Mozart-Fans, die Musik und Kulinarik verbinden möchten, habe ich noch einen durchaus wohlbekannten, aber reizvollen Tipp. Wie wär's mit einem Mozart-Dinner-Konzert? Hier lässt sich ein Abend mit Menü und Mozart live verbinden. Und auch die Räumlichkeiten im Barocksaal des Stiftskulinarium St. Peter haben Anziehungskraft, sagte mir vor dem wundervollen Abend Geschäftsführerin Petra Toscani. Kommt ihr mit?
Wir veranstalten hier im ältesten Restaurant Mitteleuropas, dem St. Peter Stiftskulinarium, das Mozart-Dinner-Konzert. Das ist eigentlich eine einzigartige Kombination aus klassischem Konzert. Wir haben ein Streichquintett, wir haben zwei Opernsänger, alle in historischen Mozart-Kostümen. Und diese eigentlich großteils Absolventen vom Mozarteum, also alles ausgebildete Musiker und Künstler, präsentieren Highlights aus den drei Mozart-Opern, Le Nozze di Figaro, Don Giovanni und die Zauberflöte. Es bleibt allerdings nicht nur beim Konzert. Das Besondere bei uns ist, dass zwischen den einzelnen Konzertstücken geschmaust wird. Es wird ein Abendessen serviert, zubereitet nach Rezepten der Mozartzeit, also Suppe, Hauptspeise und Dessert. Und es findet im selben Raum, also im Barocksaal, in diesem tollen Saal im Restaurant St. Peter, immer abwechselnd Konzert und Abendessen statt. Künstler und Musiker spielen sozusagen nicht im Hintergrund, während die Gäste essen, sondern es hat sowohl das Dinner als auch das Konzert seinen Platz und jedem Teil wird seine eigene Beachtung geschenkt. Genau. Das Mozart-Dinner-Konzert gibt es jetzt seit 1996. Die Musiker und Sänger sind bei uns freiberuflich. Wir haben tatsächlich Legenden dabei, zum Beispiel unser Kontrabassist, der auch heute Abend dabei ist, Thomas. Er spielt tatsächlich seit 1996 sehr, sehr viele Konzerte. Und sonst gibt es andere Künstler, Sänger, Musiker, die kommen und gehen, die uns länger treu bleiben. Prinzipiell sind alles Absolventen vom Mozarteum, die sich tatsächlich bei uns bewerben, ein Vorsingen absolvieren. Und so mancher Sänger hat das Mozart-Dinner-Konzert auch schon als kleine Bühne genutzt für den großen Sprung auf die großen Opernbühnen der Welt. Prinzipiell ist es ein fixes Menü, das sich ein bisschen an den Rezepten der Mozartszeit orientiert, an Mozarts Lieblingsgerichten. Also wir servieren eine Suppe, ein weißes Limonisüppchen mit Rosmarin-Topfen-Nockerl. Zur Hauptspeise gibt es Brust von gebratenem Kapaun mit Polenta und Gemüse aus Pater Priors Garten. Und beim Dessert, das muss ich zugeben, sind wir den Rezepten der Mozartszeit wirklich ein bisschen untreu geworden und haben uns dem Wunsch der internationalen Gäste gebeugt. Es gibt Salzburger Nockerl. Wenn wir ehrlich sind, ein Kapaun ist ja ein Stück von einem kastrierten Hahn. Bei uns ist es mittlerweile die Maishändelbrust geworden, aus Tierschutzgründen sozusagen und auch um ein bisschen mit der Zeit zu gehen. Natürlich bieten wir auch immer Alternativen an für Gäste, die vegetarisch sind, die glutenfrei sind, laktosefrei. Also prinzipiell ist es ein fixes Menü, das wir servieren, aber wir nehmen gerne jederzeit Rücksicht auf Unverträglichkeiten. Wir bieten drei verschiedene Kategorien an. Im hinteren Bereich des Saales, der ja nicht riesengroß ist, wir haben Platz für 140 Personen, gibt es die sogenannte Standardkategorie, kostet 89 Euro für das Dreigangmenü und das Konzert. Dann gibt es im mittleren Bereich des Saales die Premium-Plätze, das sind Vierertische mit direktem Blick zur Bühne, um 98 Euro. Und dann bieten wir ein paar wenige, kleine, feine, tatsächlich Zweiertische in der ersten Tischreihe an, direkt vor der Bühne. gut buchbar für besondere Anlässe, für Geburtstage, für Heiratsanträge, für Honeymoon, für Jubiläum. Das sind wir dann mit Menü und Abendessen bei 115 Euro. Wir sind sehr international, zum einen im Ensemble, zum anderen auch unsere Gästeschicht. Und hier muss man tatsächlich von Saison zu Saison schauen. Wir haben in der Festspielzeit eher die Einzelgäste, deutschsprachige Gäste, Gäste aus der Schweiz. Wir haben in der Weihnachtszeit die Italiener und die Griechen so ums neue Jahr herum. Und im Juni und im September kommen überwiegend Gruppen. Die können amerikanisch sein, die können asiatisch sein. Wobei ich schon sagen möchte, der deutsche Markt, der Schweizer Markt dominiert sehr wohl.
Nach dem Konzert der Rückweg ins Hotel. An einem lauen Abend und herrlichem Blick auf die beleuchtete Festung Hohensalzburg. Und morgen dann mehr Mozart, denn...
Halleluja! Mozart lebt!
Danke fürs Lauschen. Bitte denkt an die Abos für Podcast und Website. Und Servus.